Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr durchgehalten habt, schon fast bis am Ende von diesen Sendschreiben. Und heute Morgen geht es und auch nächsten Sonntag noch um diese letzten beiden dieser Sendschreiben. Ihr seht es da vorne. Wir haben ja angefangen mit dem Sendschreiben in Ephesus, dann der Küste entlang, der türkischen Küste entlang nach Smyrna, dann nach Pergamon. Dann nach Thyatira, letzten Sonntag waren wir in Sardes und heute sind wir in Philadelphia. Und wenn man dieses Sendschreiben kirchengeschichtlich auslegt, das kann man durchaus, kirchengeschichtlich auslegt, so steht jedes dieser Sendschreiben, und zwar der Reihe nach, symbolisch auch für eine Zeitepoche innerhalb der Kirchengeschichte. Also man kann das durchaus so machen. Das erste Sendschreiben ist zum Beispiel ein Symbol oder steht typushaft für die nachapostolische Zeit und beschreibt charakteristisch so mehrheitlich diese Zeit nach den Aposteln. Dann kommt Smyrna, das ist so ein typischer Hinweis, diese Gemeinde auf die starke Verfolgung während dem Römischen Reich. Und so kann man das kirchgeschichtlich wirklich durchgehen. Ich glaube, das hat Jesus alles so eingeplant. Er wusste ja schon, was in Zukunft kommt, bis hierher. Und so sind Philadelphia und Laodicea gelten als die sogenannten Endzeitgemeinden. Und ich sage das deshalb, weil wenn das die beiden Endzeitgemeinden sind, das heißt für uns mit anderen Worten, dass sie für uns ganz besonders aktuell sind. Dass sie uns am nächsten sind. Und dass es besonders darauf zu achten gilt, in diesen beiden Sendschreiben, was uns da gesagt wird. Und heute geht es also um das sechste Sendschreiben, das Sendschreiben an Philadelphia. Oh, ist das eine schöne Sache mit diesem Philadelphia. Philadelphia war damals eine Stadt in der heutigen Türkei, die gibt es heute noch mit einem anderen Namen, aber damals lag diese Stadt mitten in einem Weinanbaugebiet. Das wird Hübsches freuen. Mitten in einem Weinanbaugebiet. Und, was man auch weiß, diese Stadt hatte damals eine relativ hohe jüdische Bevölkerung. Man hört das dann auch aus dem Text heraus. Und wir dürfen ohne zu übertreiben den Titel wählen und deshalb haben wir ihn auch gewählt über diesem Sendschreiben: Philadelphia, eine Gemeinde, die Gott gefällt. Und so möchte ich euch einladen, dass wir jetzt den Text, dieses Sendschreiben, diese Botschaft lesen, die Jesus an Philadelphia gerichtet hat und heute Morgen auch an uns. Offenbarung 3, ab Vers 7 bis 13. Offenbarung 3, ab Vers 7. Da heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Und jetzt stellt sich Jesus zuerst vor, wie in allen anderen Sendschreiben auch. Hier sagt er von sich, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Jesus, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und jetzt wird Jesus konkret und sagt weiter, du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine Juden waren, Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren. Wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht,
Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Und jetzt heißt es wieder, wie in allen Sendschreiben, wer bereit ist zu hören. Sehen wir das alle heute Morgen? Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Bestimmt ist euch auch schon aufgefallen, wenn wir so alle 7 Sendschreiben durchlesen, da fällt uns auf, dass von diesen 7 Gemeinden nur 2 keinen Tadel von Jesus erhalten. Nur 2. Und die anderen 5 werden zur Umkehr aufgerufen, zum Teil ziemlich deutlich und massiv, zur Umkehr aufgerufen. Und hier jetzt dieses Sendschreiben an Philadelphia, wir haben es gemerkt, da ist kein Ruf zur Buße, zur Umkehr ergangen, kein Ruf zur Kurskorrektur. Und damit stehen wir vor der großen Frage, warum wurden die Philadelphia-Christen nicht zur Buße, nicht zur Umkehr aufgerufen? Warum ist das so? Ich möchte euch einladen, dass wir diese Frage heute Morgen nachgehen. Und das wird zugleich auch eigentlich der Hauptpunkt sein der Predigt von heute Morgen. Warum hier kein Aufruf zur Buße? Was war denn anders hier in Philadelphia und auch in Smyrna? Das sind ja die 2 beiden Gemeinden. Keinen Tadel, kein Aufruf zur Buße. Was war anders? Als ich noch ganz jung an Jahren war, also noch nicht so graue Haare hatte wie jetzt auf dem Kopf, da war ich in einem Gottesdienst und da hörte ich einen Satz zu dieser Frage. Ich weiß nicht mehr, wo es war, ich weiß nicht mehr, wer gepredigt hat, ich weiß nicht mehr, was das Predigtthema war, aber dieser Satz hat mich in der Vorbereitung dauernd begleitet. Und dieser Satz heißt, ich habe Ihnen auch aufgeschrieben, die Laodicea-Christen wurden deshalb nicht zur Buße aufgerufen, weil sie in einer andauernden, ständigen Haltung der Buße lebten. Ich sage es noch einmal. Die Gläubigen in Philadelphia wurden deshalb nicht zur Buße, nicht zur Kurskorrektur aufgerufen, weil sie in einer dauerhaften, ständigen Haltung der Buße lebten. Für mich wurde dieser Satz zum Schlüsselsatz. Eigentlich dieser ganzen Sendschreiben, auch vor allem dieses Sendschreibens. Sie lebten in einer dauerhaften inneren Haltung der Buße. Was ist damit gemeint? Ich will zuerst sagen, was nicht damit gemeint ist. Das meint nicht, dass die Gläubigen in Philadelphia als arme Sünder jeden Tag zum Kreuze gekrochen sind. Es gibt ja so eine Theologie. Die Gläubigen müssen jeden Tag in Buße zum Kreuze kriechen, so mit einer gebückten Haltung. Das glaube ich nicht, weil ich diesen Ton nicht finde im Neuen Testament. Ich möchte nur eine Bibelstelle zitieren, die total das Gegenteil sagt. Römer 8, kennen wir alle wahrscheinlich. Der Geist, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich glaube, die Philadelphia-Christen waren auch in Römer 8 zu Hause. Also da ist nicht ein tägliches zum Kreuze kriechen als Gläubiger, als armer Sünder jeden Tag, sondern da ist was anderes gemeint. Ihr seht es schon vorne auf der Leinwand, was es heißt, Bußhaltung. Die Gläubigen in Philadelphia, sie leben in einer ständigen ständigen engen Verbindung zu Jesus. Sie lebten in einer ständigen Ausrichtung zu Jesus. Sie lebten in einer permanenten Abhängigkeit zu Jesus. Und damit verbunden war auch eine dauernde Bereitschaft zur Korrektur. Und deshalb war kein Ruf zur Umkehr und zur Buße nötig. Weil diese Korrektur, diese Buße andauernd geschah. Habt ihr das verstanden? Scheint mir ganz ein wichtiger Punkt, auch für unser Leben. Und deshalb möchte ich das mit einem einfachen Beispiel noch ein bisschen veranschaulichen. Im letzten Jahr waren meine Frau und ich, Monika, zum ersten Mal gingen wir in die Ferien nach Kroatien. Und bei dieser Gelegenheit haben wir auch einen kurzen Abstecher gemacht in die kleine Gemeinde in Umag, das in Kroatien ganz oben im Norden liegt, am Meer. Und da gibt es ja eine kleine Gemeinde, die wir auch finanziell regelmäßig von hier, von unserer Gemeinde aus unterstützen. Da haben wir einen Abstecher gemacht, ich habe dort am Sonntag gepredigt. Und der Leiter dieser Gemeinde, der heißt Josip, den anderen Namen sage ich nicht, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Der Vorname heißt Josip, der war auch schon mehrmals da. Und der betreibt im Nebenverdienst ein Fischereigeschäft auf dem Meer. Meerfischfang. Und ich habe das gehört. Und als ich die Reise geplant habe, habe ich dem Josip geschrieben, ich habe das noch nie gesehen, wie man fischt im Meer. Dürfen wir mitkommen auf dein Boot? Er hat ein bisschen gezögert, ich weiß nicht warum, hat dann zugesagt. Und er hat das vorbereitet, er hat Tage vorher seine großen Netze Kilometer weit draußen im Meer ausgelegt. Die Fische reinkonnten, damit wir sie dann die Netze einziehen konnten. Und so waren wir also in Umag einen Morgen früh, ich hoffe man sieht die Bilder, der Beamer ist ja ein bisschen altersschwach geworden. Seht ihr das? Ja, zum Glück seht ihr nicht alles, bin noch ganz verschlafen, habe mich nicht verkämmt, noch nicht gekämmt da. Am Morgen stand ich vor diesem Kahn, das ist der Fischereikahn von Josip. Und da sind wir in aller Frühe losgefahren mit diesem Kahn. Weg von Umag, Kilometer weit ins Meer hinaus. Da seht ihr Umag, die Sonne geht gleich auf. Und als wir da am Fahren waren mit diesem Kahn, sagt der Josip zu mir, Matthias, du kannst jetzt ans Steuer stehen. Ich habe noch zu tun hinten im Schiff, geh du ans Steuer, sieht man das überhaupt? Ja? Da ist das Steuer, das Kleine, und da bin ich, da hat es nicht vor zwei Personen Platz, das ist die Kabine. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, ich bin noch nie am Steuer eines Schiffes gestanden. Also wenn wir statt bei den Fischen in Afrika ankommen, dann bist du verantwortlich, Josip. Der hat gesagt, ist doch kein Problem. Du musst einfach immer nach dem Kompass hier fahren. Da sieht er es ganz einfach. Ich habe das mit dem Computer da eingestellt, wo diese Fische sind, diese Netze im Meer draußen. Und wenn du immer genau Steuerstrichlein und Kompass übereinstimmt, wenn es abweicht, musst du einfach wieder Steuer geben, dann kommen wir garantiert bei diesen Fischen oder bei diesen Netzen an. Ich habe nochmals ein bisschen gezögert. Ich habe keine Fischernetze gesehen, nirgends. Es gab so kleine Fähnchen draußen, aber dann sieht man nicht. Was gut, als ich fahre, aber wenn wir in Marokko landen, bist du schuld. Und dann bin ich also losgefahren. Ich zeichne euch das einmal ein bisschen auf. Also da ist der Ausgangspunkt, da war das Boot und da waren die kleinen Fähnchen. Das sind so kleine Fähnchen, ich muss das größer machen, dass ihr es überhaupt seht. Die kleinen Fähnchen da im Meer draußen, aber die sah man ja nicht von da. Und so fuhr ich los und habe immer navigiert. Wahrscheinlich bin ich nicht gerade gefahren, sondern etwa so, stelle ich mir vor. Habe wieder gemerkt, es stimmt nicht mehr mit dem Kompass, wieder gegen Steuer. Ich glaube, so war die Fahrt. Ins Meer, ins Meer, ins Meer, ins Meer. Und plötzlich landeten wir punktgenau bei diesen Fähnchen im Meer. Punktgenau. Was war der Grund? Dass ich das getroffen habe. Diesem riesigen Mittelmeer, weil ich mich dauernd ausgerichtet habe nach dem Kompass, weil ich in dauernder Abhängigkeit fuhr auf diesen Kompass, weil ich in der dauernden Bereitschaft war, mich korrigieren zu lassen. Also ich merkte, oh, jetzt muss ich wieder gegensteuern, so immer Kurven gemacht, aber ich kam an. Und so ging es allen Gemeinden in den Sendschreiben, allen sieben. Die Gläubigen haben alle einen guten Start hingelegt, alle sieben Gemeinden. Lesen wir, also einen tollen Start mit Jesus. Und dann haben fünf Gemeinden ist das beschrieben, dass die Gläubigen plötzlich anfingen, nicht mehr sich nach Jesus auszurichten, sondern plötzlich das Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen, wie letzten Sonntag, Sardes. Oder wieder anfangen, sich nach Traditionen auszurichten. Oder anfingen, wieder Sünde, bewusste Sünde zu tolerieren in ihrem Leben. Und sie haben den Kurs verloren. Und deshalb musste Jesus diese Gläubige, oder hat Jesus mit seiner großen Liebe, sie zur Umkehr, sie zur Buße aufgerufen. Und bei Philadelphia und auch bei Smyrna war das anders. Ich sage es noch einmal, weil sie in dauernder Abhängigkeit lebten, in einer dauernden Ausrichtung auf Jesus lebten, in dauernder Korrekturbereitschaft zu Jesus lebten. Deshalb war kein Ruf zur Umkehr nötig. Haben wir das verstanden? Ich glaube, wenn wir das verstanden haben, auch für unser Leben, dann haben wir die Sendschreiben ganz verstanden. Es ist mir so wichtig geworden in der Vorbereitung, dass wir diese Zusammenhänge wirklich auch verstehen. Übrigens noch zurück zu dieser Schifffahrt. Leider war dann die Ausbeute sehr schwach. Der Fischfang war sehr schwach. Wir haben nur einen kleinen Hai gefangen. Seht ihr ihn da? Sieht man es da? Ja, er sieht es. Typisch Hai. Ein ganz kleiner Hai, ihr seht hier ein Messer. Und der wurde übrigens verkauft, bevor wir richtig ankamen. Warten die Leute schon. Und Haie sind beliebt, scheinbar zum Essen. Der war schon weg, bevor wir richtig ausgestiegen sind. Aber jetzt zurück zu den Philadelphia-Christen. Sie lebten also in einer ständigen Bußhaltung. Und das war nicht etwas Negatives. Buße hat für uns immer so ein gebückt sein. Nein. Eben zum Kreuze kriechen als arme Sünder. Nein, das war etwas Positives. Das war etwas Fröhliches. Diese Bußhaltung, die wird in diesem Text deutlich und das möchte ich gerne mit euch jetzt noch vertiefen. Diese Bußhaltung zeigte sich zum Beispiel im Bewusstsein der Philadelphia-Christen ihrer eigenen Ohnmacht, ihrer eigenen Begrenztheit. Vers 8, wo Jesus sagt, du hast nur wenig Kraft. Das heißt, den Philadelphia-Christen war bewusst, wir brauchen Jesus immer mehr. Das war das Motto der Philadelphia-Christen. Und es wurde auch zu einem, sagen wir mal, zu einem Erfolgsmotto, zu einem Erfolgsgeheimnis. Wir sehen es später. Das Motto war, leider habe ich es vergessen aufzuschreiben, in den Predigtflyer könnt ihr das noch selber reinschreiben. Das Motto von Philadelphia war, je länger wir gläubig sind, desto abhängiger wollen wir von Jesus sein. Das war das Erfolgsgeheimnis und das Motto von Philadelphia. Je länger wir gläubig sind, desto abhängiger wollen wir von Jesus sein. Und das ist am Anfang oft klar. Das war auch bei allen sieben Gemeinden so und den Gläubigen darin. Als sie zum Glauben kamen, als sie in den Dienst für Jesus traten, war ihnen völlig bewusst, das schaffen wir nicht, ein Leben zu führen, das Jesus ehrt. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Und so ging es uns allen. Und das Geniale dabei ist, wer sich freiwillig in diese Abhängigkeit von Jesus begibt, wer freiwillig mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet, der erfährt, dass Jesus ihm beisteht. Der erfährt, dass gewisse Dinge, die er bisher nicht unter die Füße bekam, plötzlich unter die Füße bekommt. Ich mag mich selber erinnern, Ich war stark gebunden, schon als kleiner Junge, ans Fluchen. Und zwar im Sinne vom Namen Gottes missbrauchen. Wenn etwas quer lief im Alltag, nicht so, wie ich mir das vorstellte, da kam es wie ein Vulkan aus mir heraus, so richtig lästerhafte Worte fluchen. Und dann habe ich mein Leben Jesus übergeben und dann habe ich gedacht, oh, wie geht das mit dem Fluchen? Das schaffe ich nicht. Also ich wusste, das war so eine Kraft in mir, dieses Lästern. Das schaffe ich nicht. Und ich möchte ein Leben führen, das Jesus ehrt. Und ich habe Jesus gesagt, ich schaffe das nur, wenn du mir hilfst. Und so kam die nächste Situation, wo es nicht lief, wie ich mir das vorstellte. Gibt es also auch, wenn man Christ ist. Und da kam es gleich los. Ich spürte es, jetzt kommen diese Lästerworte wieder. Und dann ist mir noch gelungen, bevor sie ganz oben waren, diese Lästerworte, ist das Wort Jesus, hilf, gerufen habe. Und wisst ihr, was passiert ist? Das ist mir einige Male noch passiert. Die Worte sind hier stecken geblieben. Und irgendwann waren sie ganz weg. Und das ist das Geniale. Das ist das Geniale bei Jesus. Wer sich freiwillig in die Abhängigkeit von Jesus begibt, wer freiwillig mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet, der erfährt, dass Jesus uns beisteht, dass wir sogar Dinge unter die Füße bekommen, was wir aus eigener Kraft nicht schaffen. Aber später, wenn man Christ ist, läuft man oft in die Gefahr, wie sie auch der König Saul erlebt hatte, schon im Alten Testament. Das ist auch ein Bild dafür, Saul. Am Anfang, als er zum König berufen wurde, hat er gesagt, wer bin ich schon? Das kann ich doch nicht. Er begab sich ganz in die Abhängigkeit vom lebendigen Gott, hat sich ganz auf Gott verlassen und Gott hat ihm geholfen. Gott hat ihn gesegnet, hat ihm Sieg geschenkt über seine Feinde. Und was ist passiert? Saul hatte dann, als er Erfolg hatte, nachgelassen in dieser Ausrichtung auf Gott. Das Ansehen bei den Menschen war ihm wichtiger plötzlich als das Ansehen bei Jesus. Und als der Prophet ihn dann zur Umkehr, zur Buße rief, hat er gesagt, ja schon, ich habe schon falsch gemacht, aber ehre mich bei dem Volk. Der Gesichtsverlust oder das Gesicht zu verlieren, wurde ihm wichtiger als die Abhängigkeit und die Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Bei den Philadelphia-Christen war es anders. Und diese Bußhaltung zeigte sich im Bewusstsein ihrer eigenen Ohnmacht, ihrer eigenen Begrenztheit. Diese Bußhaltung, diese positive innere Bußhaltung zeigte sich auch noch in einer anderen Weise, die wir lesen hier in diesem Text, nämlich in der Treue zum Wort Gottes. Ich lese das nochmals, Vers 8. Du hast nur wenig Kraft. Jetzt kommt das eine aus dem anderen. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Das heißt nicht, dass sie einfach festhielten an diesem Buch alleine. Es gibt so einen Buchstabenglauben. Man sagt eben auch Biblizismus, wo man nur am Buchstaben festhält. Aber zudem sagt Paulus, der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. Und das haben die Philadelphia-Christen gemacht. Sie zeigten echte Demut. Sie haben das real eingeschätzt. Auf uns prasseln so viele Einflüsse jeden Tag und so viele Herausforderungen. Sie haben richtig eingeschätzt, wir brauchen unbedingt diesen verlässlichen Kompass des Wortes Gottes. Brauchen wir diesen Kompass heute weniger? Prasseln auf uns weniger verschiedene Eindrücke auf uns ein jeden Tag in unserer multioptionalen Gesellschaft, Mediengesellschaft. Ich glaube, ich muss die Frage gar nicht beantworten. Und deshalb wollen wir uns immer wieder neu auch inspirieren lassen von der Demut dieser Philadelphia-Christen, von ihrer Treue zum Wort Gottes, weil noch heute das Wort Gottes der beste und der verlässlichste Kompass von unser Leben ist. Deshalb hat Jesus einmal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Oder Trendforscher sagen das ein bisschen anders. Sie sagen, das einzig Konstante in unserer Gesellschaft ist, dass nichts mehr konstant ist. Aber Gottes Wort wird nie vergehen. Und wie traurig ist es, wenn Christen ständig darüber jammern, dass sie keine Zeit finden, um Wort Gottes zu lesen und stille Zeit zu machen. Wie traurig. Und dafür hat man Zeit, um Schundliteratur zu lesen, Schundfilme anzuschauen, Schundseiten anzuklicken im Internet. Oh, Entschuldigung, ich bin schon nach Laodicea abgerutscht. Wir sind ja immer noch in Philadelphia. Und von Philadelphia wollen wir uns neu inspirieren lassen zur Treue am Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der beste und verlässlichste Kompass. Wenn wir uns nach Gottes Wort ausrichten, werden wir nie in die Irre gehen. Wenn wir uns nach Gottes Wort ausrichten, werden wir sicher ans Ziel kommen. Wenn wir uns nach Gottes Wort ausrichten, dann werden wir erleben, wie tiefe Geborgenheit immer wieder in unser Leben fließt. Ich höre es immer noch, was Yvonne bei der Taufe gesagt hat. Ich habe entdeckt, dass die Bibel wie ein Liebesbrief an mich ist. Ja, genau. Wer sich immer wieder auf das Wort Gottes ausrichtet, der wird auch bewahrt vor vielen unnötigen Verletzungen. Ich habe lange nicht verstanden, warum die Bibel gerade im Bereich der Sexualethik so streng ist. Habt ihr das auch schon gedacht? Auch in diesen Sendschreiben war das immer wieder Thema. Bis ich durch meine seelsorgliche Tätigkeit verstanden habe, warum. Die Bibel ist deshalb so scharf in der Sexualethik, weil in diesem Bereich die schärfsten und tiefsten Verletzungen geschehen. Und weil Jesus uns davor bewahren will. Das ist der Grund. Und wer sich ausrichtet nach Gottes Wort, dem bleiben viele unnötige Verletzungen erspart. Manchmal habe ich gedacht in der Seelsorge, das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Dieser Jammer, dieser Schmerz, dieser Tränen, wenn man sich nach Gottes Wort ausgerichtet hätte. So, jetzt wollen wir mal eine Zwischenbilanz ziehen, eine Zwischenrechnung machen. Ich habe sie für euch ausgestellt, von diesem Sendschreiben. Was sehen wir also bei diesen Philadelphia-Christen? Ihre Treue zu Jesus plus ihre Treue zum Wort Gottes plus das Bewusstsein der eigenen Ohnmacht, das hat zu einem unlogischen, aber erstaunlichen Resultat geführt bei dieser Gemeinde, nämlich zu einer großen Ausstrahlung. Von diesen Philadelphia-Christen ging eine große Auswirkung, eine gewaltige Auswirkung aus. Man kann sogar sagen, diese Philadelphia-Christen versprühten richtig diese große Auswirkung des Evangeliums und diese Ausstrahlung des Evangeliums. Das wird uns gerade gezeigt im Vers 9. Ich lese den noch einmal, diesen markanten Vers 9, wo Jesus sagt, ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und jetzt hört, und sie werden sich vor dir niederwerfen. Stellen wir uns das vor. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Leute aus der Synagoge Satans. Wer sind diese Leute? Man kann die Details nicht mehr erforschen. Die sind heute nicht mehr zugänglich, was das genau für Leute waren. Sicher können wir sagen, das waren Feinde des Evangeliums. Und diese Feinde des Evangeliums, diese Leute aus dieser Synagoge Satans, haben vielleicht diese Gläubigen misshandelt. Auf jeden Fall haben sie diese Christen verachtet oder vielleicht sogar auch diskriminiert. Ist das heute anders bei uns? Ich möchte ein Beispiel nennen, das ganz aktuell ist. Im Moment gibt es ja eine helle Aufregung unter den Evangelikalen, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, eine helle Empörung, weil gewisse Bundesämter vom Staat in den letzten Jahren alle Webseiten, alle Statuten, alle Leitbilder von Jugendorganisationen durchforscht haben. Und wenn sie einen Bezug gefunden haben in diesen Statuten oder Webseiten zum Glauben und zum Evangelium, sind sie auf eine schwarze Liste gekommen vom Staat. Die Folgen, die ersten Folgen liegen schon eine Weile zurück, liegen darin, dass man zum Beispiel dem BESI, dem Bund BESI, keine Subventionen mehr auszahlt. Weil man sagt, das ist unverantwortlich, dass der Staat eine solche Arbeit, wo es auch um Glaube geht, und so ein Evangelium geht, unterstützt. Das war so die erste Welle und jetzt in den letzten Wochen kam ja gleich die zweite Welle, dass auch Jugend und Sport alle Beiträge jetzt streicht an christliche Lager. Das betrifft, haben Fachleute ausgerechnet, jährlich etwa 10.000 Kinder. Ich habe gesehen, bei uns in der Garage haben wir noch eine Schachtel, da steht Fahnen von Jugend und Sport. Da haben wir jahrelang ja eng zusammengearbeitet. Einvernehmlich bis heute. Und jetzt wird das gekündigt. Übrigens, es ist eine Petition lanciert worden, eine Online-Petition, wer da gerne unterschreibt. Wir werden noch überlegen, aber vermutlich werden wir das per Mail euch zugänglich machen. Weil alle christlichen Organisationen, auch die Leitung des Bundes FEG, ruft dazu auf, diese Online-Petition zu unterschreiben. Wir werden euch das noch zukommen lassen, vielleicht den Hauskreisleitern und so weiter. Wer will, könnte sich da anschließen. Ja, auch bei uns. Es ist im Anzug. Ich möchte nicht Angst machen, aber wir müssen den Dingen in die Augen schauen. Aber hier jetzt zurück zu Philadelphia. Diese Leute aus der Synagoge, was haben sie gemacht? Sie haben kapituliert. Sie wurden überwältigt von der Ausstrahlung, von den Auswirkungen des Evangeliums in der Gemeinde und durch die Gemeinde von Philadelphia. Und wie wurden sie überzeugt oder überwältigt? Ich lese das nochmals ganz speziell. Sie sollen erkennen, sagt Jesus, nicht, dass ihr recht habt und dass ihr besser seid als wir, sondern sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Davon werden sie überwältigt von der Einzigartigkeit von Jesus, von der Realität, dass es für Jesus nichts Wichtigeres und Wertvolles gibt in dieser Welt als seine geliebte Gemeinde. Es wird noch eine weitere Auswirkung genannt des Evangeliums, die die Gemeinde in Philadelphia ausstrahlte. Die wird uns auch im Vers 8 am Ende beschrieben. Wo Jesus weiter sagt zu dieser schwachen, menschlich schwachen Gemeinde, darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Eine offene Türe hat die Gemeinde in Philadelphia. Eine offene Türe in Bezug auf Mission. In Bezug, dass andere Menschen für Jesus gewonnen werden können. Es scheint offensichtlich, dass gerade dies den Bundesämtern oder gewissen Bundesämtern ein Dorn im Auge ist. Aber Jesus sagt hier, ich habe diese Türen geöffnet. Das sagt der, von dem wir gelesen haben, der die Schlüssel Davids in seiner Hand hält. Das heißt, Jesus entscheidet, ob eine Tür geöffnet ist und wie lange sie geöffnet ist und nicht die Bundesämter. Das entscheidet Jesus. Ich habe vor dir gegeben eine offene Türe. Und ich glaube, wir sind hier in Thayingen in einer Phase als Gemeinde, wo wir viele offene Türen haben. Ich habe das in meiner über 20-jährigen Tätigkeit als Pastor noch gar nie erlebt. Selber live miterlebt, vor Ort, dass eine Gemeinde so viele offene Türen hat, wie wir das im Moment erleben. Wir sind in dieser Phase, wir wissen nicht, wie lang. Aber jetzt haben wir viele offene Türen. Ich denke hier an den Winterspielplatz oder generell an die Kinderarbeit oder an die Glaubenskurse. Oh, diese Woche haben wir wieder was Schönes erlebt im Zusammenhang mit Glaubenskursen. Oder Frauenfrühstück oder Seniorennachmittag. Der letzte mit Ernst Danner. Oh, wow, wow. Also wenn da jemand das Evangelium nicht verstanden hat, da kann ich nicht mehr helfen. So viele Möglichkeiten, so viele offene Türen. Und deshalb wollen wir uns mit viel Energie und Freude einsetzen, solange diese Türen offen sind. Manchmal gibt es ja auch Wellenbewegungen. Ich habe mich gefreut, dass die Leute letzten Sonntag vom Unihockey gesagt haben, ich habe es auch richtig im Ohr, noch 18 Kinder haben sie im Moment. Das war auch schon anders. 18 Kinder. Und manchmal gibt es auch wieder Löcher. Wir suchen zum Beispiel Mitarbeiter für den Jump. Wir suchen Mitarbeiter auch für die Jungschi. Oh, das wäre doch schade, wenn wir Türen schließen müssen, die offen sind, weil wir die Mitarbeiter nicht finden. Und deshalb wollen wir uns ermutigen lassen von diesen Christen in Philadelphia. Es lohnt sich, kreativ das Evangelium zu verkündigen. Darf ich euch noch was erzählen, was mir einfach Freude macht? Ich war kürzlich im Kanton Bern und da hat mir ein Gemeindeleiter gesagt, sie wären immer am Weihnachtsmarkt gewesen. Aber das lief nicht so gut, Kuchen verkaufen, ja, die anderen verkaufen auch Kuchen und Kaffee, kam fast niemand. Da hatte einer, der Gemeindeleiter, Idee, wir stellen ein großes Osterei auf am Weihnachtsmarkt. 4 Meter groß. Man kann da hineingehen und er hat gesagt, die Leute sind angestanden, die ganze Zeit. Und bei mir hat es natürlich sofort geschaltet und ich habe gefragt, kann ich das haben für Teilen? Ja, natürlich, gratis. Aber es ist dann schwer. Da habe ich so ganz scheu einige Fachleute hier gefragt, die das besser technisch verstehen, als ihr würdet ihr mitmachen. Wir müssen das holen, aufstellen, lagern. Sie haben gesagt, das machen wir. Das machen wir, das gehört auch dazu. Kreativ. Mit neuen Ideen. Das Evangelium weitergeben. Diese Leute sagen, was ist denn hier los an Weihnachten, schon Ostern? Ja, da kann man es erzählen, was das miteinander zu tun hat. Ach, ich freue mich schon drauf. Und zu dieser Gemeinde Philadelphia sagt Jesus, ihr habt diese offenen Türen genutzt. Und die Auswirkungen waren übrigens anhaltend in Philadelphia. Ich habe nachgeforscht in der Geschichte. Philadelphia ist die letzte Stadt im 14. Jahrhundert, Ende vom 14. Jahrhundert, die von den muslimischen Türken erobert wurde. Die allerletzte Stadt. Und die Christen haben damals mit den Moslems ausgehandelt, dass sie trotzdem noch die Kirchenglocken läuten lassen können zu ihren Gottesdiensten. Und es wurde ihnen bewilligt. Einzig und allein in Philadelphia. Überall wurde das Christentum ausradiert. Nur in Philadelphia blieb es noch bis ins vorletzte Jahrhundert. Gab es 5 Kirchen in dieser Stadt von Philadelphia. Also es lohnt sich. Treue zum Wort Gottes plus Treue zu Jesus plus das Bewusstsein der eigenen Ohnmacht. Da geht von einer Gemeinde und auch von deinem Leben eine gewaltige Ausstrahlung und Auswirkung aus. Was wird uns jetzt noch gesagt in diesem Sendschreiben? Normalerweise kommt jetzt der Aufruf zur Buße, zur Umkehr. Und den finden wir nicht, wie gesagt. Und trotzdem ruft Jesus hier auch die Philadelphia-Gläubigen auf, etwas zu tun. Das möchte ich mit euch noch ein bisschen vertiefen. Was sollen sie denn tun, wenn sie nicht Buße tun sollen, nicht umkehren sollen? Vers 11, da sagt Jesus, ich komme bald. Und jetzt kommt der Aufruf, etwas zu tun. Halte fest, was du hast. Und jetzt kommt die Begründung, warum. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Halte fest, was du hast. Das sollen sie tun. Ja, an was sollen sie festhalten, die Philadelphia-Christen? an einer ausgeklügelten Spezialtheologie oder an schönen christlichen Traditionen, die geben doch so viel Halt. An was sollen sie festhalten? Ich möchte das tun mit einer Geschichte, die der Leiter der Theologischen Kommission der FEG Schweiz erzählt hat am letzten Kongress, Mitarbeiterkongress der FEG. Mich hat die Geschichte so bewegt über Monate. Eine ganz einfache Geschichte. Er hat erzählt zum Anfang seines Referates, dass eine Sonntagsschullehrerin oder heute eine Kids-Treff-Lehrerin den Kindern den biblischen Gedanken nahebringen wollte vom Schätze-Sammeln für den Himmel. Und sie wollte das möglichst kreativ tun. Und hat das versucht zu erklären anhand des Verhaltens eines Eichhörnchens. Und dann hat sie den Kindern gesagt, so, hört gut zu, ich beschreibe euch jemand und wer weiß, wer das ist, der darf sofort die Hand heben. Wer es zuerst weiß, wer das ist. Und hat dann angefangen zu beschreiben, es ist jemand, der im Wald lebt. Niemand meldet sich. Es ist jemand, der gerne Nüsse sammelt. Immer noch keine Meldung, sie sind am Studieren, die Sonntagsschüler. Es ist jemand, der scheu ist. Ist jemand, der einen buschigen Schwanz hat. Oh, jetzt hat der kleine Jürgli aufgestreckt und hat gesagt, ich glaube, es ist ein Eichhörnchen, aber sicher ist es Jesus. Ich sage euch, diese Geschichte gefällt mir so gut. Warum sagt es der kleine Jürgli? Von der Beschreibung her wäre es, glaube ich, ein Eichhörnchen. Es ist sicher Jesus. Warum sagt er das? Weil er gelernt hat in der Sonntagsschule, dem Kids-Treff, die richtige Antwort ist immer Jesus. Also ich könnte diese Sonntagsschullehrerin umarmen. Ich finde das so schön auf den Punkt gebracht. Wenn das ein Kind mitnimmt, vom Kids-Treff oder wo irgendwo, wo christlich unterrichtet wird, die richtige Antwort ist immer Jesus, dann hat sie das Entscheidende mitgenommen. Und ich habe auch gestaunt, der Jörg Buchecker, der das erzählt hat, ist ja ein hochdekorierter Theologe. Und ich habe gestaunt, dass er nicht seine, er hat ja noch kompliziertere Theologie präsentieren können vor der ganzen FEG mit allen prominenten Leuten, dass er mit dieser Geschichte eingestiegen ist. Und dann hat er noch einen draufgehauen und hat gesagt, wenn er alles vergesst, was ich jetzt noch sage, dann vergesst bitte diese Geschichte nicht. Die richtige Antwort ist immer Jesus. Und die Frage ist jetzt auch schon beantwortet. Halte fest an dem, was du hast. Ja, an was sollen wir denn festhalten? An Jesus. Oder wie es der kleine Jürgli sagt und der große Jürgli auch nachgesprochen hat. Die richtige Antwort ist immer Jesus. Nicht eine ausgeklügelte Spezialtheologie. Nicht schöne Tradition. Das war genau das Problem von Sardes. Traditionen statt Ausrichtung auf Jesus. Nein, sondern Jesus. Weil auf ihn allein Verlass ist. Und darum wollen wir an ihm festhalten. Darum wollen wir an ihm anhängen. Deshalb wollen wir immer so nah wie möglich bei ihm bleiben. Es gibt ein Lied, dessen Text ich so schätze, das heißt, Jesus, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah genug bei dir bin. Das war das Motto von Philadelphia. Und das wünsche ich mir bis zum letzten Atemzug. Und das wünsche ich uns als ganze Gemeinde. Jesus, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah genug bei dir bin. Halte fest an Jesus, das genügt. Habe euch doch noch einen Satz aufgeschrieben, den ich aus einer Auslegung hatte. Ein Ausleger schreibt dazu, Jesus treibt die Seinen nicht von Rekord zu Rekord. Sondern halte fest an Jesus, das genügt. Halte fest an seiner Gnade. Bleib abhängig von ihm. Das reicht, dass du am Ende deines Lebens diesen Siegeskranz bekommen wirst. Das wussten die Christen in Philadelphia, was das bedeutet. Da wurden viele Feste gefeiert in dieser Stadt. Halte fest an Jesus im Sturm des Lebens. In unerwarteten Schwierigkeiten. Manchmal muss das sein. Manchmal ist uns nicht anders zu helfen. Wir müssen demütig sein, dass Gott manchmal unerwartet Schwierigkeiten schickt, dass wir wieder lernen, uns festzuhalten an Jesus. Halte fest an Jesus. Wenn Menschen enttäuschen, wenn du von der Gemeinde enttäuscht wirst, das passiert auch, weil es eben Menschen sind. Halte fest an Jesus in allen Anfechtungen. Ein Missionar ist zurückgekehrt aus dem Missionsfeld nach vielen Jahren Dienst. Und es hat sich so ergeben, dass er auf dem gleichen Schiff war, bei seiner Rückfahrt, wie der amerikanische Präsident damals. Und als das Schiff im Hafen einfuhr, da wurde der amerikanische Präsident von einer jubelnden Masse begrüßt. Die haben Fähnchen geschwungen, Musik hat gespielt, roter Teppich wurde ausgelegt. Und der Missionar, der ging unbemerkt vom Bord und war frustriert und hat das Jesus geklagt. Und Jesus hat ihm postwendend und liebevoll die Antwort gegeben: Du bist noch nicht zu Hause, mein Kind. Und das ist ja manchmal das, was uns auch manchmal ein bisschen stresst. Halte fest an Jesus. Wir sind noch nicht zu Hause. Es gibt noch manchen Kampf auszustehen. Und darum endet dieses Sendschreiben in einem ermutigenden Ausblick auf den Himmel, auf den Siegeskranz. Ich lese zum Schluss noch Vers 12. Mit dem möchte ich abschließen, wo es heißt: Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Wir wissen jetzt aus diesem Sendschreiben, der Kampf besteht darin, dass ich an Jesus festhalte, in jeder Lage. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler meines Gottes machen. Das verstanden die Gläubigen in Philadelphia, weil wenn jemand hohes Ansehen erworben hat in dieser Stadt, wurde zu Ehren von dieser Person ein Pfeiler aufgerichtet in einem der vielen Tempel in Philadelphia. Also ich werde ihn zu einem Pfeiler in meines Gottes, Tempel meines Gottes machen, und er wird für immer seinen Platz behalten, und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Hier wird uns also das ewige Bürgerrecht im Himmel beschrieben, der Stadt Gottes, die ewige Zugehörigkeit zu Jesus. Eben das Daheimsein. Und das Musikteam will uns jetzt alle mitnehmen, darf ich euch schon bitten, nach vorne zu kommen, uns einzustimmen in diese Vorfreude auf diesen Siegeskranz, auf den Himmel, mit dem Lied: Bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Und dass das möglich wurde, muss dieser Gott, wir feiern es wieder in der Passion, den Weg ans Kreuz gehen. Und dort stand ja die Tafel, das ist der König. Und deshalb können wir in Vorfreude singen: Bald schon kann es sein, wenn wir Gott als König sehen. Was wird das für ein Moment sein, wo sie kommen werden aus allen Sprachen und Nationen und Jesus zujubeln werden mit ewiger Freude. Bald schon kann es sein.